der Industriepodcast des VDMA. Erschöpfliche Ressourcen, eine neue Wende in der Produktionstechnologie und Elon Musks Computerchip, den wir uns ins Gehirn einsetzen lassen können. Das klingt nach einer willkürlichen Zusammensetzung von verschiedenen Themen, kann aber tatsächlich durch ein einziges Wort zusammengefasst werden: Biointelligenz oder auch biointelligente Wertschöpfung. Was das genau ist und worum es dabei geht, das bespreche ich heute im Industriepodcast des VDMA mit meinen beiden Gästen. Schön, dass Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind. Mein Name ist Steffi Burmeister und ich sage Hallo zu Professor Dr. Thomas Bauernhansel, Institutsleiter Fraunhofer IPA. Professor Dr. Thomas Bauernhansel ist seit September 2011 Leiter des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart und gleichzeitig Leiter des Instituts für industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb IFF der Universität Stuttgart. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind digitale und biologische Transformation, Produktionsorganisation, Fabrikplanung, Automatisierung und Robotik. Er ist außerdem einer der Autoren der im Jahr 2019 zur Biointelligenz erschienenen Voruntersuchung BioTrain. Hallo.
Schönen guten Tag, Frau Burmeister.
Und ich begrüße unseren zweiten Gast, Richard Clemens, Geschäftsführer Fachverbände Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen und verfahrenstechnische Maschinen und Apparate im VDMA. Herr Clemens beschäftigt sich schon seit längerem mit der Bioökonomie, Verfahrenstechniken und Neuerungen in der Nahrungsmittelindustrie, zum Beispiel mit kultiviertem Fleisch. Hallo auch an Sie.
Grüß Gott, Frau Burmeister.
Und die erste Frage möchte ich auch direkt gerne an Sie stellen, Herr Clemens. Bioökonomie, Biointelligenz und Biotechnologie. Das sind ja Begrifflichkeiten, die vielleicht ja einige schon gehört haben, aber unter denen sich nicht konkret jeder was vorstellen kann. Was verbirgt sich dahinter ganz allgemein?
Alle Begrifflichkeiten beginnen mit Bio. Im Kern verbirgt sich unsere Zukunft dahinter. Wir diskutieren über zunehmende Weltbevölkerung, wir diskutieren darüber, über knappere Ressourcen, wir denken darüber nach, wie wir unsere Weltbevölkerung in 10, 20, 30 Jahren ernähren können. Und wir stellen immer wieder fest, dass alle Ressourcen begrenzt sind. Gleichzeitig haben wir große Nachhaltigkeitsziele und das Thema Kreislaufwirtschaft steht ganz oben an. Was liegt näher auf der Hand, als sich mal in der Natur zu orientieren? Die Natur ist höchst effizient, sie verschwendet nichts und Lernen von der Natur, das ist die Devise, wobei das gar nicht so neu ist. Ich denke an viele Verfahren, viele Dinge, die wir schon seit Jahren implementiert haben. Also sehr gängig ist zum Beispiel der sogenannte Lotus-Effekt, also das Nachbilden von Oberflächen aus der Natur, damit die Verschmutzung sehr leicht reinigbar ist oder gar nicht anhaften bleibt. Das nachzuahmen und viele andere Dinge mehr, das verbirgt sich hinter der ganzen Initiative, ich nenne es mal pauschal mit Bio.
Und wenn wir jetzt ganz konkret werden, Professor Dr. Bauernhansel, Biointelligenz, das ist heute ja auch unser Thema, was ist das genau?
Also die Biointelligenz, die hat eigentlich zwei Ebenen oder zwei Perspektiven. Die eine Ebene ist die technische Systemebene. Und hinter einem biointelligenten System verbirgt sich eben eine ganz neue Architektur. Im Rahmen der digitalen Transformation reden wir ja sehr stark über cyberphysische Systemarchitekturen, also die Verbindung von Mechanik, Hardware, Elektronik, Software mit den Möglichkeiten der Vernetzung und der Internettechnologien. Und da sehen wir ja ganz große Veränderungen in den Industrien, das beschäftigt ja nicht nur den Maschinenbau, wir sehen autonom fahrende Fahrzeuge, ja, das Auto wird zum rollenden Smartphone aufgrund dieser neuen Systemarchitektur. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann wird man in einem nächsten Schritt eben noch zusätzlich biologische Systeme in diese Systemarchitektur integrieren. Also ich verbinde BioWare, Hardware und Software in einer Systemarchitektur. Plane das so, entwickle das auch so, betreibe das auch so. Und das ist natürlich revolutionär und öffnet einen neuen Innovationsraum. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, wenn ich über biointelligente Wertschöpfung spreche, dass ich Wertschöpfungssysteme aufbaue, die hochnachhaltig, hocheffizient, dezentral die Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Also ich versuche möglichst ganz nah am Kunden zu produzieren und alle Ressourcen im Kreislauf zu führen. Und die Technologien, die das möglich machen, die folgen wiederum einer biointelligenten Systemarchitektur, die ich in der ersten Perspektive beschrieben habe. Also das eine geht nicht ohne das andere. Das eine ist die Technologie und das andere ist quasi die Wertschöpfung, die damit möglich wird. Und damit bedienen wir genau das, was Herr Clemens gesagt hat, nämlich wir versuchen damit eine nachhaltige Wertschöpfung zu ermöglichen, die tatsächlich nachhaltig ist. Und wir benutzen dafür eben den Innovationsraum der biointelligenten Technologien.
Haben Sie denn Beispiele für uns? Also wie könnte die Biointelligenz für uns alle relevant werden?
Also es gibt ganz, ganz viele Anwendungsbereiche. Wir nennen das Bedürfnisfelder. Und es geht dabei eben, wie gerade schon angedeutet, natürlich um das Feld der Ernährung. Es geht aber auch um das Feld der medizinischen Versorgung. Es geht um unseren Konsum, um unsere Konsumartikel und die Frage, wie kann ich diese im Kreislauf führen? Wie kann ich beispielsweise biointelligent entsprechende Materialien herstellen, die dann wiederum recycelt und in Kreisläufen geführt werden können, mit Hilfe eben von biointelligenten Verfahren? Es geht auch um neue Materialien für den Bau beispielsweise, aber ich kann auch ganz neue technische Systeme aufbauen. Denken Sie an Biosensorik beispielsweise, also dass ich lebende Zellen in Sensoren einbaue, die dann Fähigkeiten einbringen in einen Sensor, in die Detektionsfähigkeit eines Sensors, die ich mit normalen technischen Systemen gar nicht erreichen kann. Und so könnte ich Ihnen jetzt in ganz, ganz vielen Facetten Technologien schildern, die in diesen Anwendungsbereichen die Biointelligenz ermöglichen. Ja, das geht von digitalen Zwillingen für biologische Systeme über Biotechnik-Schnittstellen, also die Kommunikation in beide Richtungen aus dem biologischen System in die Technologie und zurück, entsprechende Regelkreise dafür, bis eben hin zu ganz neuen Verfahren, um beispielsweise aus Biomasse grünen Wasserstoff herzustellen oder CO2 aus der Luft zu extrahieren. Also es gibt mannigfaltige Anwendungsfelder, die in diesen Innovationsraum einzahlen und damit natürlich auch viele, viele Möglichkeiten schaffen, für Unternehmen mit entsprechenden Geschäftsmodellen neue Märkte zu erschließen.
Herr Clemens, interessant ist für unsere Zuhörer natürlich der Maschinen- und Anlagenbau. Wo genau sehen Sie da die Anknüpfungspunkte?
Es gibt eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten. Viele sind ja auch schon längst Realität geworden. Denken Sie an das Thema Biosprit, Bioraffinerien, Bioreaktoren zur Gewinnung von Energie beispielsweise oder grünem Treibstoff. Wir sprechen über Bioprinting. Das ist so neu nicht. Es geht um den Druck von menschlichem Gewebe beispielsweise. Wir denken daran an die personalisierte Medizin in vielen Bereichen. Und letztendlich geht es immer darum, wenn wir über das Thema selbstheilende Materialien sprechen, zum Beispiel Beton oder andere Werkstoffe, immer die Natur als Ideengeber zu nehmen, wie löst die Natur bestimmte Probleme.
Möchten Sie noch ergänzen?
Ja, also wenn Sie sich den Entwicklungszyklus von biointelligenten Systemen anschauen, ich glaube, dann wird man sehr schnell oder dann spürt man sehr schnell, dass es eine ganz andere Art des Designs von Systemen ist. Wir waren vor kurzem mit einer Reisegruppe aus Wissenschaftlern und Industrieunternehmen in Boston und haben uns dort eben, also Boston ist ein Zentrum quasi der biologischen Transformation, der Biointelligenz, wenn man so möchte. Und wir haben uns dort eben verschiedene Wissenschaftsorganisationen, aber auch Startups angeschaut. War super spannend. Unter anderem eine Firma, die heißt Ginkgo Bioworks, und die entwickeln sogenannte Biobots. Ja, also die bieten als Leistung für ihre Kunden an, dass sie biologische Systeme entwickeln, die dann entsprechende Aufgaben in Produkten oder in Produktionssystemen übernehmen. Also irgendetwas produzieren oder ein Material zersetzen im Recycling, in der Medizin einen Inhaltsstoff produzieren. Und dazu haben die eine Art Simulationssystem aufgebaut, mit dem man vorab erstmal überprüfen kann, welche biologischen Systeme kommen denn grundsätzlich in Frage, um diese Aufgabe zu übernehmen. Also benutze ich Pilze, benutze ich Bakterien beispielsweise, ja, oder andere Mikroorganismen. Dann designen die quasi digital diese Organismen, stellen die entsprechend her im Labor, hochautomatisiert, testen diese Organismen hochautomatisiert, verwerfen die, optimieren die unter Umständen und irgendwann haben sie eben den richtigen Organismus so weit designt und entwickelt, dass er eben genau das tut, was er tun soll. Ja, und das ist dann eben das Ergebnis der Entwicklung, das sie dann weitergeben an ihren Kunden. Sämtliche Daten, die die dabei erzeugen, das ist das Spannende, ja, die werden gespeichert und an ihren Kooperationspartner Google weitergegeben, die damit ein Large Language Model füttern. Und je häufiger dieser Zyklus durchlaufen wird, ja, desto mehr Daten sammelt man und desto schneller und einfacher und exakter kann man entsprechend solche Organismen entwickeln. Und der eigentliche Wert des Unternehmens ist dann diese Datenbasis. Mittlerweile haben die da 1,2 Milliarden Datensätze in dieser Datenbank. Doppelt so viele wie die nächstgrößere öffentliche Datenbank. Und mit diesem Wissen und dem Know-how sind die an die Börse gegangen, haben über 1 Milliarde US-Dollar eingesammelt und investieren jetzt weiter eben in ihr Geschäftsmodell. Ja, und das ist, glaube ich, ein grandioses Beispiel für eine Dienstleistung im Rahmen der Biointelligenz. Ja, ich entwickle auch eine ganz neue Art und Weise, eine Zutat, eine Komponente, ein Modul, ein biologisches Modul für ein Produktionssystem oder für ein Produkt, für einen Kunden und mache das eben hochautomatisiert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, mit unterschiedlichsten Organismen, und benutze damit und dann benutzen da natürlich dann auch die Technologien der Biotechnologie, Gensequenzierung, CRISPR-Cas, für das Genediting und so weiter. Also da werden alle Register gezogen in diesem Unternehmen und zusammengebracht. Wir sehen also eine Konvergenz der Technologien und damit schaffen wir eben einen, wie ich es bereits erwähnt habe, einen extrem großen Innovationsraum mit mannigfaltigen Möglichkeiten. Und für den Maschinenbau ergeben sich daraus auch wiederum unzählige Innovationspotenziale und Geschäftspotenziale, weil wenn man diese biointelligenten Systeme zu Ende denkt und auch als Wertschöpfungssystem denkt, dann bedeutet das ja, dass ganz neue Verfahren, ganz neue Prozesse, ganz neue Anlagen für diese biointelligenten Wertschöpfungssysteme gebaut werden müssen. Ja, also einmal für solche Firmen wie Ginkgo Bioworks, ja, die haben ein 30.000 Quadratmeter Labor, das komplett automatisiert ist, also voll mit Maschinen. Auf der anderen Seite, wenn die Ergebnisse dieser Entwicklung von Ginkgo Bioworks dann in die Produktion gehen, in ein Produktionssystem gehen, dann sieht das natürlich auch ganz anders aus als unsere klassischen Produktionssysteme. Ja, und die müssen natürlich auch entwickelt und gebaut und betrieben werden. Und das sind dann Wertschöpfungsketten, die in der Ernährung, in der Medizin, in der Herstellung von Basismaterialien, im Recycling für Baumaterialien und so weiter entsprechend entwickelt, neu investiert und auch eben neu etabliert werden müssen. Und ich glaube, das zeigt auf, welche Kraft in diesem Ansatz insbesondere für den Maschinenbau steckt.
Ich würde gerne daran anknüpfen. Einige unserer Mitgliedsunternehmen beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Verhalten von Zellkulturen, modellieren dieses Verhalten, um Prozesse vorhersehbar zu machen. Und Professor Bauernhansel hat es gerade erwähnt, es geht darum, einen digitalen Zwilling abzubilden, aufgrund von sehr, sehr vielen Daten, um Prozesse absolut narrensicher zu bauen. Und ich möchte Ihnen ganz gerne ein sehr praktisches Beispiel geben. Bis vor einigen Jahren konnten wir uns gar nicht vorstellen, dass wir Produkte zum Beispiel in Algen verpacken. Also Verpackungsmaterialien basierend auf Algen. Dazu sind sehr viele Versuche notwendig und inzwischen können wir das auch mit künstlicher Intelligenz machen. Also wir haben das mehrfach demonstriert. Ein möglicher Weg zum Thema Kreislaufwirtschaft und mehr Nachhaltigkeit. Und ich denke, da gibt es noch sehr, sehr viele Ideen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen.
Und so klingt es auf jeden Fall, wirklich wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten dank der Biointelligenz.
Ja, ich denke, die Ideen sind schier endlos und die Möglichkeiten auch. Es heißt immer wieder, ich betone das ganz gern, nehmen wir die Natur als Ideengeber. Die Natur findet eigentlich auf fast alle Fragestellungen ihre Antwort und ist äußerst effizient.
Denken Sie an das Beispiel der Medizin. Ja, wir reden heute über sogenannte ATMPs, Advanced Therapy Medicinal Products, also Zell-, Gen- und Tissue-Therapien, die hoch wirksam sind, ja, und die eine völlig neue Therapieform darstellen. All diese Therapien, die das Potenzial haben, einige Krebskrankheiten zu heilen oder zumindest dafür zu sorgen, dass man mit Krebs alt werden kann, Diese Technologien haben ein unglaublich hohes Potenzial, aber alle diese Technologien sind biobasierte Technologien. Man hilft also dem Körper quasi, sich selbst zu helfen. Größtenteils geht es darum, das Immunsystem zu ertüchtigen eines Patienten, selbst eine Krankheit besiegen zu können. Das heißt, um eine Therapie rauszugreifen, die sogenannte KT-Zell-Therapien, da werden eben dem Patienten einzelne T-Zellen entnommen und außerhalb des Körpers genetisch manipuliert, sodass diese T-Zellen in der Lage sind, dann wiederum Oberflächenenzyme auf einer Krebszelle zu erkennen, um damit Fresszellen zu steuern des eigenen Immunsystems, diese Krebszellen anzugreifen. Weil Krebs sind ja körpereigene Zellen, die eben vom Immunsystem eben nicht erkannt werden. Das heißt, man hilft dem Immunsystem, Krebszellen zu erkennen, mithilfe eben eines biologischen Prozesses. So eine Therapie ist hochwirksam, funktioniert für Leukämien beispielsweise, aber ist eben auch extrem teuer. Pro Patient 400.000 Euro, hoch individualisiert, personalisiert. Wir arbeiten jetzt beispielsweise an einem Prozess, um die Herstellung dieser KT-Zell-Therapie komplett zu automatisieren. Da brauche ich genau das, was Herr Clemens gerade gesagt hat. Ich brauche einen digitalen Zwilling. Ich brauche eine durchgehende Automatisierung. Ich muss Zellen handeln. Ich muss Liquid Handling können. Ich muss große Mengen an Daten verarbeiten. Ich muss das in der Reinraumatmosphäre tun und so weiter. Das heißt, es kommen ganz viele Technologien zusammen, die ich beherrschen muss, um eine ganz neue Wertschöpfungskette aufzubauen. Ergebnis ist, ich kann diese Therapie um 80% kostengünstiger herstellen und damit verfügbar machen für eine breite Masse an Patienten. Ja, also extrem sinnstiftend für Wissenschaftler an diesem Thema zu arbeiten, grundsätzlich für uns alle. Ja, und gleichzeitig eben auch ein riesengroßes Potenzial, diese automatisierten Linien, die werden dann eben dezentral in Kliniken stehen und nicht bei großen Pharmakonzernen, weltweit eben aufzubauen, zu verteilen. Und diese Technologie, die muss doch aus Deutschland kommen. Ja, das ist eine Technologie, die ist prädestiniert für den deutschen Maschinenbau und dahinter verbirgt sich ein sehr, sehr großer Markt. Und das ist ja nur ein Ausschnitt von wiederum Hunderten von verschiedenen Gen-, Zell- und Tissue-Therapien. Und ein Großteil der Forschungsgelder, die heute ausgegeben werden in der Pharmaindustrie, in der Medizin, gehen genau in diese Therapien. Aber immer in die Entwicklung der Therapie und in die Laborarbeit. Aber am Ende kommt immer die Frage, Mensch, das müssen wir jetzt irgendwie skalieren. Das muss ja jetzt in der Welt verteilt werden. Und es muss ja stabil, qualitätssicher laufen und kostengünstig sein. Und dann braucht es eben ja den deutschen Maschinenbau, sage ich jetzt mal, um genau diese Anlagen dann zu bauen und in den Markt zu bringen. Also wirklich prädestiniert für unseren Maschinenbau hier in Deutschland.
Ich würde gerne bei dem Thema Skalierung weitermachen. Das Thema Cultured Meat, eine mögliche Lösung, was die Ernährung der Weltbevölkerung anbetrifft. Eine mögliche Lösung, die auch den Maschinenbauern sehr große Expansionschancen oder Vertriebschancen anbietet, ist sicherlich nach wie vor ein ja gewisses ethisches Problem oder ein Kopfproblem, das zu konsumieren. Das Thema ist aber auch, dass es bisher in Europa nicht zugelassen ist, in anderen Ländern schon. Also unser Eindruck ist, dass hier uns andere Länder schon etwas in diesem Feld davonlaufen. Und zu guter Letzt lassen Sie mich noch ein etwas exoterisches Thema ansprechen, namens Schneckenschleim. Schneckenschleim wird in einigen Kosmetika verwendet, aber der Versuch, Schneckenschleim nachzubilden und möglicherweise die Eigenschaften dieses Schleims oder dieses Schmiermittels, das wir gerne in Maschinen einsetzen möchten, zum Beispiel durch Lichteinwirkung zu verändern und gezielt zu steuern, steckt sicherlich noch in den Kinderschuhen. Aber das ist ein Beispiel. Und da gibt es sicherlich noch sehr viele weitere Beispiele, wie wir von der Natur lernen können und Dinge aus der Natur versuchen können zu adaptieren im Maschinenbau und für den Maschinenbau.
Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, Herr Clemens, andere Länder laufen uns davon. Welche denn zum Beispiel? Also wo ist denn das Thema Biointelligenz einfach auch ein ganz großes gerade schon?
Also ich möchte noch auf die Studie nicht weiter eingehen. Ich glaube, Herr Professor Bauernhansel wird es sehr viel intensiver tun. Aber wir wissen auch aus unserer Mitgliedschaft, dass sehr stark in Indien geforscht wird. Wir wissen, dass in China sehr stark hinter verschlossenen Türen geforscht wird. Wir wissen das von Israel, von USA, von Kanada. Und aus eigenen Erfahrungen sehe ich auch Italien in der EU sehr weit vorne. Also wir müssen als deutsches Exportland wirklich aufpassen, dass wir hier den Anschluss nicht verlieren.
Professor Dr. Bauernhansel?
Also wir haben ja im Auftrag des Ministeriums für Bildung und Forschung eine internationale Benchmarking-Studie zu dem Thema gemacht, die jetzt auch verfügbar ist und auch unter Beteiligung eben des VDMA, der Universität Stuttgart, Uni Hohenheim war mit dabei und noch viele andere Partner. Und wir haben eben viele Interviews geführt, haben alle möglichen Datenquellen, die öffentlich verfügbar sind, ausgewertet. Als Disclaimer vielleicht vorneweg, Sie haben es gerade erwähnt, wenn es dann um China geht, wird es halt immer schwierig, weil ist die Sprache immer ein bisschen schwieriger. Ja, also man muss dann halt auch chinesische Dokumente lesen können und interpretieren können, und B, wird eben auch nicht so viel veröffentlicht. Und wir haben eben versucht herauszufinden, wie steht denn eigentlich Deutschland in Summe da? Und in Summe stehen wir gar nicht so schlecht da. Wenn man also alle relevanten Kriterien heranzieht, sehen wir uns sogar auf dem zweiten Platz hinter den USA. Allerdings, wenn man sich jetzt den Vergleich mit den Amerikanern anschaut, dann werden so die traditionellen Schwächen Deutschlands wieder evident. Ja, auch in diesem Feld. Wo sind wir schlechter? Wir sind schlechter bei der Verfügbarkeit von Risikokapital und generell Finanzkapital. Ja, also der amerikanische Finanzmarkt ist einfach risikoaffiner und auch gesetzlich nicht so stark reguliert, wie wir das in Deutschland eben haben. Also auch institutionelle Anleger können eben in Startups und in Risikotechnologien investieren, was bei uns eben nur eingeschränkt der Fall ist. Dann sind die Amerikaner eben sehr stark aufgestellt, wenn es um Markt-Go-to-Market geht, Unternehmertum, also die Dinge einfach mal machen. Nicht bis zur Erschöpfung diskutieren und erstmal alle Risiken in allen möglichen Kreisen voranzubringen, zu diskutieren und es dann in Regulatorik zu packen, sondern sagen, jetzt machen wir erstmal, und wenn irgendwas schief geht, dann können wir es immer noch regulieren, aber wir nutzen erstmal die Chancen. Da ist Amerika auch im Bereich der Biointelligenz ganz weit vorne. Ich habe Boston erwähnt, es gibt auch andere Regionen in den USA, wo wir eben sehen, dass dort der Transfer einfach super professionell organisiert ist, sehr schnell funktioniert und da auch wahnsinnig viel Geld dann in den Aufbau von neuen Unternehmen fließt. Das Ganze dann immer noch kombiniert mit entsprechenden Geschäftsmodellen. Auch da ist Deutschland eben nicht so stark aufgestellt wie die USA. Also da wird sehr stark zunächst mal in Geschäftsmodellen gedacht, bevor man eben die Technologie entsprechend nutzt. Wir gehen in Deutschland eben grundsätzlich immer sehr stark technologiegetrieben vor. Und die gesellschaftliche Akzeptanz, die Marktaufnahme von neuen Technologien, insbesondere im Feld der Biotechnologie, ist in Amerika natürlich um ein Vielfaches höher als hier in Deutschland. Clemens hat es gerade gesagt, ja, künstliches Fleisch, ja, ist nicht jedermanns Sache. Da, glaube ich, geht es in Amerika einfach viel, viel schneller. Ja, da können Sie schon den Impossible Whopper bei einem einschlägigen Fastfood-Anbieter seit über einem Jahr oder zwei Jahre kaufen, der eben auf Cultured Meat dann eben setzt. Ja, und auch in anderen Regionen, beispielsweise jetzt außerhalb der USA, um Singapur zu nennen, ja, ist das schon längst gang und gäbe, und wir tun uns da noch schwer mit unserer Regulatorik, ob wir es überhaupt zulassen wollen und als Gesellschaft, ja, ob wir es überhaupt essen wollen. Das Problem gibt es in Amerika einfach weniger. Ja, wo wir traditionell stark sind, ist, ja, wir sind stark in den Grundlagenwissenschaften, wir sind stark mit unseren Wertschöpfungsnetzwerken, in der Zusammenarbeit in Ökosystemen, wir sind stark im Maschinenbau. Ja, also wir können da auch skalieren und umsetzen. Das sind unsere Stärken. Aber wir müssen einfach besser werden in der Transformation von Wissen ins Geschäft hinein. Ja, da tun wir uns schwer mit allen Zutaten, die ich gerade eben erwähnt habe. Daran müssen wir arbeiten. Und dann gibt es natürlich noch kleinere Länder hier in Europa. Wenn Sie sich Schweden, Finnland anschauen, Großbritannien, Niederlande, ja, die sind auch in diesen Feldern schon sehr gut unterwegs. Und wenn man sich die Innovationskraft anschaut, dann ist auch Israel nach wie vor eben sehr, sehr gut aufgestellt, die auch eine sehr, sehr große nationale Initiative gestartet haben. Eine der größten Innovationsinitiativen in Israel widmet sich genau eben dem Thema der biologischen Transformation und der biointelligenten Systeme.
Wir sind zu langsam in der Umsetzung. Das betrifft sehr viele Felder. Aber lassen Sie mich noch einen Punkt zu China sagen, zu den verschlossenen Türen. Der Fünfjahresplan, der momentan ansteht, gibt uns ganz klare Indizien, dass China in dem Bereich sehr stark arbeitet. Es geht um das Thema Fermentation oder Präzisionsfermentation, also die Herstellung von Proteinen oder, wir nennen es gerne auch alternativen Proteinen. Da ist, was die Technologie anbetrifft, Deutschland Benchmark. mit teilweise der Nennung von deutschen Unternehmen. Aber das sind alles Indizien, dass China auch in diesem Segment sehr, sehr stark vorwärts marschiert und letztendlich auch gerne den internationalen Benchmark stellen möchte. Also wir sollten das, was hinter verschlossenen Türen in China passiert, nicht unterschätzen.
Das kann ich nur unterstreichen. Aber so wie Sie sagen, wir sind in vielen Bereichen tatsächlich Benchmark, ohne dass wir es in der Gesellschaft so wahrnehmen, in der Öffentlichkeit so wahrnehmen. Es gibt wie immer ja überall Hidden Champions, die einen Teilbereich dieser Gesamttechnologiekette hervorragend abdecken und wo alle neidisch hingucken und sagen, schaut mal hier, ein deutsches Unternehmen ist da marktführend in diesem Bereich. Und das wird im Ausland teilweise intensiver wahrgenommen, in China, in Israel, in USA, als wir das selbst in unserem Land eben wahrnehmen. Ne? Und das zeigt so ein bisschen, dass wir auch gesellschaftlich Nachholbedarf haben, dass wir insbesondere, wenn es um solche revolutionären Ansätze geht, da tun wir uns eben als Deutsche schwer, viel offener agieren müssen. Wir brauchen eine Gesetzgebung, eine Regulatorik, die solche Innovationsprozesse entsprechend ermöglicht und fördert und nicht verhindert. Ja, also es ist auch eine politische und eine gesellschaftliche Herausforderung und nicht nur eine Herausforderung für die Unternehmen, die wir hier meistern müssen.
Jetzt haben Sie schon einen Teil der Antwort vorweggenommen, der Frage, die ich jetzt stellen wollte. Schneller werden, hat Herr Clemens auch gerade gesagt. Was würden Sie Unternehmen und auch der Forschung denn noch raten, um nicht den Anschluss zu verlieren oder auch um eigene Grundsteine zu legen, Herr Clemens?
Grundsätzlich empfehle ich das Thema Neugier. Thema Neugier für alle Dinge, die Bio betreffen. Also ich war kürzlich bei einem Unternehmer, der sicherlich abgestritten hat, etwas mit Bio zu tun. Und in seinen Produktionshallen stellten wir Bio pur fest. Da ging es sehr stark um Themen für Teig, Teigaufbereitung. Die Neugier hier weiterzumachen und sich mit dem Thema Biowissenschaften, Biointelligenz sehr viel intensiver zu beschäftigen, ist eigentlich ein Punkt, den ich allen Unternehmern empfehlen würde. Aber auch den Mut, sich mal auf was Neues einzulassen und die althergebrachten Denkmuster zu verlassen. Das wäre die Empfehlung, die ich geben würde. Natürlich bieten wir auch als VTMA sehr viele Arbeitskreise, kleine Erfahrungsaustauschveranstaltungen, um voneinander zu lernen und dieses Thema auch intensiver darzustellen. Und das ist an und für sich auch unsere Mission, die wir uns vorgenommen haben in den nächsten Jahren, das Thema Bio, Biointelligenz, Bioökonomie, Bionik sehr viel stärker im Maschinenbau publik zu machen, in verschiedenen Veranstaltungen, um hier den Anschluss nicht zu verlieren und letztendlich das Feld auch nicht den ausländischen Wettbewerbern zu überlassen. Die Chancen sind da, sie müssen aufgeweckt werden.
Professor Dr. Bauernhansel?
Also ich kann das nur unterstreichen. Wenn Sie sich die digitale Transformation anschauen, ja, dann haben wir die erste Welle im B2C-Bereich, nachdem der neue Markt irgendwie von uns gegangen ist zur Jahrtausendwende, ja, komplett als deutsche Industrie verschlafen. Und dann gab es ja die Initiative Industrie 4.0, um einfach zu verhindern, dass wir das im B2B-Bereich auch noch tun. Ja, also ich formuliere das jetzt mal so hart. Also ein Weckruf, sich mit der digitalen Transformation auseinanderzusetzen. Und das hat allen gut getan. Und wir haben eine Marke kreiert, Industrie 4.0, die weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Und es hat auch dazu geführt, dass die Unternehmen sich tatsächlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und jetzt auch, zumindest viele Unternehmen, dort die Ernte einfahren, ja, und aufgrund ihrer Position, die sie dort haben, weltweit erfolgreich agieren können. Und ich denke, so einen ähnlichen Weckruf brauchen wir auch jetzt für die biologische Transformation. Und je früher man sich als Unternehmen damit auseinandersetzt, desto leichter tut man sich dann auch, wenn dieses Thema voll zum Tragen kommt. Und das wird eben in naher Zukunft eben der Fall sein, dann auch wirklich dabei zu sein und sein Geschäft entsprechend dann auch abzusichern beziehungsweise zusätzliches Wachstum in diesen neuen Geschäftssegmenten dann zu generieren. Ich kann jedem Unternehmen wirklich nur raten, sich mit diesem großen Innovationsraum der biologischen Transformation und der biointelligenten Systeme auseinanderzusetzen. Das wird, sagen nicht nur wir, sondern viele Studien sagen das voraus. Ob das jetzt Boston Consulting, McKinsey, ob das nationale Studien sind, die in USA oder auch in Israel gelaufen sind, das wird das nächste große Ding sein. Ja? Also die Verbindung von Biologie und Technologie in Form von Informationstechnologie, aber eben auch Automatisierung, Maschinenbau. Wenn wir das schaffen, das synergetisch in ein System zusammenzubringen, ja, dann liegen mannigfaltige Innovationen, Patente, Lizenzen, Anwendungen vor uns, die alle das Potenzial haben, neue revolutionäre Wertschöpfungsketten zu bedienen und deren Ergebnis dann eine nachhaltige Wertschöpfung eben sein wird. Also wir bedienen diesen Bedarf nach Nachhaltigkeit, nach tatsächlicher Nachhaltigkeit einerseits, und gleichzeitig haben wir ein großes Investitionspotenzial, das wir aktivieren können bei unseren Kunden, um diese neuen Wertschöpfungsketten zu entwickeln und zu etablieren.
Wenn wir jetzt zum Abschluss des Podcasts nochmal ein bisschen in die Glaskugel schauen und in die Zukunft, Herr Clemens, also ich habe mitgenommen Schneckenschleim unter anderem und kultiviertes Fleisch, aber wie sehen Sie die Zukunft der Biointelligenz? Was wird da noch alles kommen?
Ich bin davon überzeugt, dass wir in 10 Jahren über sehr viel intensiver, über personalisierte Medizin sprechen, aber sie auch im Alltag sehr viel stärker angekommen sein wird. Ich bin davon überzeugt, dass wir über Werkstoffe sprechen, die 100%ig biologisch abbaubar sind, und zwar nicht in 1000 Jahren, sondern in einer sehr überschaubaren kurzen Zeit. Dass wir über selbstheilende Werkstoffe verfügen, sei es Beton oder auch metallische Werkstoffe, die sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes selbst heilen. Dass wir über Proteinquellen verfügen durch Präzisionsfermentation zum Beispiel, von denen wir heute noch gar nicht träumen wagen, und so wirklich Schritte in Richtung Ernährung der Weltbevölkerung machen, dass wir Speicherbausteine haben auf biologischer Basis. Ich denke, wir werden in 10 Jahren in dem Feld Dinge sehen, von denen wir noch gar nicht zu träumen wagten, aber ein Riesenpotenzial und Riesenchancen letztendlich für den Maschinenbau Innovationsführer zu bleiben. Wir müssen die Chancen nur aufgreifen. Sie sind da.
Ihr Ausblick, Professor Dr. Bauernhansel?
Ich bin ja grundsätzlich optimistisch, ja, und mein Ausblick geht eigentlich in Richtung der Innovationsfähigkeit, und ich glaube, dass wir hier in Deutschland dieses Thema massiv aufgreifen werden, dass wir in vielen Bereichen Marktführer werden in der Ausgestaltung der neuen Wertschöpfungsketten in der Ernährung, Stichwort alternative Proteine. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es in einigen Jahren soweit ist, dass wir alle in unseren Küchen automatisiert unsere Nahrungsmittel herstellen, dass sie eine App haben und sagen, okay, ich möchte gern ein, ich weiß es nicht, Ribeye Steak in der und der Qualität, in der und der Größe, und dann wird das entsprechend in einem 3D-Drucker hergestellt, in ihrer Küche quasi, ja, sie kommen abends nach Hause und es liegt im Kühlschrank und sie können es gleich rausnehmen und grillen. Gleiches gilt natürlich für den ganzen Abfall, den wir erzeugen, für die Abwasser, die wir erzeugen, die werden eben dezentral direkt aufbereitet, und die Rohstoffe, die daraus gewonnen wird, werden, auch die Proteine beispielsweise, werden entsprechend dann wiederverwendet. Sie gehen zum Arzt, ja, beim Arzt ist ein Großteil der Therapien so aufgebaut, dass er eben auf ihren Materialien, ihren körpereigenen Materialien beruht, auf ihren Zellen beispielsweise, die entnommen werden, wie gerade geschildert, und daraus werden dann entsprechende personalisierte Therapien gebaut, die hochwirksam sind. Die Art und Weise, wie wir wohnen, wird sich verändern, ja, die Materialien, die wir einsetzen, und es wird auch die Mobilität, die wir so, wie wir sie heute kennen, entsprechend beeinflussen. Ein Großteil oder ein Großteil des Wasserstoffes, den wir verwenden, wird entsprechend mit biobasierten Verfahren hergestellt werden. Es gibt wirklich unglaublich viele Anwendungsfelder, die wir in 10 bis 15 Jahren sehen werden. Und meine Hoffnung ist, oder mein Wunsch ist eben, und da glaube ich auch fest dran, dass ein Großteil dieser Innovationen eben mit deutschen Technologien, deutschen Maschinen und Anlagen entsprechend ermöglicht werden wird. Und wir dann vielleicht in 10, na, sagen wir in 15 bis 20 Jahren uns vielleicht wieder hier treffen und zurückschauen und sagen, unglaublich, welche Revolution hier in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat und wie das eben unser Leben und unsere Gesellschaft verändert hat, mindestens genauso verändert hat, wie die digitale Transformation uns transformiert hat als Gesellschaft, aber eben auch als Unternehmen.
Ja, mit diesem positiven Ausblick in die Zukunft beenden wir das spannende Thema. Es braucht ein Zusammenspiel von Politik, Forschung und Unternehmertum für eine biointelligente Zukunft und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft, haben wir heute gelernt. Wer sich weiter mit Biointelligenz und den zugehörigen Technologien und Beispielen aus der Praxis beschäftigen möchte, kann sehr gerne bald einen Blick in die Broschüre Benchmark Biointelligenz, herausgegeben vom Fraunhofer IPA, der Universität Hohenheim, der Universität Stuttgart und der VDMA Service GmbH werfen. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern, Professor Dr. Thomas Bauernhansel vom Fraunhofer IPA. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Burmeister.
Und natürlich auch vielen Dank an Richard Clemens vom VDMA.
Sehr gerne. Dankeschön.
Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Abonnieren Sie gerne auch den Industriepodcast des VDMA, um keine Folge mehr zu verpassen. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.